SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mein Name ist Ulrike Alex. Schönen guten Tag. Der Bundestag hat mit den Stimmen von Union, SPD, Grünen und FDP die Sitzungswoche ab dem kommenden Montag gestrichen. Die Woche war ursprünglich für Haushaltsberatungen reserviert. Nach dem Ampelaus gibt es aber keine Mehrheiten für eine Haushaltsplanung mehr. Zu den Reaktionen Uwe Jahn.
Vor allem drei Oppositionsparteien kritisieren scharf, dass der Bundestag nun seltener zusammentritt als ursprünglich geplant. Die AfD unterstellte den Parteien der Mitte, die Parlamentsarbeit zu kastrieren. Der linken Abgeordnete Christian Görke argumentierte, wenn es keinen Haushalt gäbe, könne das Parlament trotzdem seiner Arbeit nachgehen und beispielsweise in Befragungen und Fragestunden die Arbeit der Regierung kontrollieren. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kritisierte den Ausfall als Arbeitsverweigerung und schlug stattdessen vor, die Finanzierung der Pflegeversicherung zu diskutieren. SPD, CDU, CSU, Grüne und FDP wiesen die Kritik zurück. Demnach gibt es im Dezember 2 Wochen Zeit, Vorhaben zu beschließen, zum Beispiel das Deutschland-Ticket. Außerdem soll es auch um Steuererleichterungen und die Stärkung des Bundesverfassungsgerichtes gehen.
Und zumindest beim Thema Deutschland-Ticket gibt es eine Einigung für das kommende Jahr. CDU-Chef Merz sagte nach einer Sondersitzung der Unionsfraktion, dass CDU und CSU einer Verlängerung nach der Vertrauensfrage des Kanzlers noch vor Weihnachten zustimmen werden.
Das Deutschland-Ticket ist finanziert für das Jahr 2025. Es ging lediglich um die Frage, ob ein Restbetrag aus den Jahren 2023 und ein möglicher Restbetrag aus dem Jahr 2024 übertragen werden kann bei den Ländern auf die Haushalte 2025. Jetzt werden wir den Weg natürlich freimachen, dass das Deutschland-Ticket im nächsten Jahr nicht an diesem kleineren Betrag, der ansonsten sehr hohen Kosten für das Deutschland-Ticket scheitert. Also das Deutschland-Ticket 2025 wird es geben.
Soweit CDU-Chef Merz. Die Grünen sitzen seit dem Nachmittag in Wiesbaden bei einem 3-tägigen Bundesparteitag zusammen. Der steht ganz im Zeichen der bevorstehenden Bundestagswahl. Der scheidende Bundesvorsitzende Nuripur verteidigte im SWR die Kanzlerkandidatur von Robert Habeck, obwohl die Grünen in jüngsten Umfragen nur bei 12% liegen.
Wenn es nur darum ginge, dass Parteien über 20% Kanzlerkandidaten aufstellen dürfen, dann müsste man ja das Kanzleramt dem Abonnement der CDU schicken. Das werden wir sicher nicht tun, sondern wir werden den Wettbewerb annehmen und 100 Tage, bis dahin wird Wahlkampf gemacht, die Wahl ist in 100 Tagen. Das ist eine lange Zeit, da kann man auch einiges aufholen.
Der scheidende Grünen-Vorsitzende Nuripur ergänzte, auf dem Bundesparteitag wolle man auch daran arbeiten, das Image einer Verbotspartei abzulegen. Hilfsorganisationen warnen vor drastischen Kürzungen bei der Entwicklungshilfe. Besonders die von Deutschland und Frankreich geplanten Einschnitte beunruhigen Wirtschaftsexperten und Helfer, so die Nachrichtenagentur AFP. Petra Thiele berichtet.
Wenn Menschen in Krisen- oder Katastrophengebieten grundlegende Dienstleistungen verlieren, die durch internationale Hilfe finanziert werden, beginnen sie ihr Land zu verlassen, betont ein afrikanischer Ökonom. Deshalb müsse Entwicklungshilfe als Investition und nicht als Ausgabe angesehen werden. Einwanderung in die EU könnte durch sie gestoppt werden. Deutschland hatte vergangenes Jahr sogar mehr Geld in Entwicklungsprojekte gesteckt, als von den Vereinten Nationen als Ziel angepeilt wird. Im aktuellen Haushaltsentwurf der Ex-Ampel-Regierung ist die Entwicklungshilfe dagegen von 12 auf rund 11 Milliarden Euro geschrumpft. Frankreich wolle die Entwicklungshilfe sogar um 1/3 verringern. Das sei deutlich stärker als jede andere europäische Regierung, kritisierte ein Verband von 180 französischen Hilfsorganisationen.
Mehr als 1770 fossile Lobbyisten sind auf der Weltklimakonferenz im aserbaidschanischen Baku unterwegs. Das hat die Nichtregierungsorganisation Kick Big Polluters Out heute veröffentlicht. Einzelheiten von Janina Schreiber aus Baku.
Wäre die Gruppe der Lobbyistinnen und Lobbyisten eine eigene Delegation, wären sie die viertgrößte nach dem Gastgeber Aserbaidschan, Brasilien und der Türkei. Wie schon beim Klimagipfel in Dubai im vergangenen Jahr, seien deutlich mehr Menschen vor Ort, die für fossile Brennstoffe lobbyieren, als alle Delegierten der 10 am stärksten von der Erderhitzung betroffenen Länder zusammen. Die Umweltaktivisten proklamieren, dass die fossile Industrie die Klimaverhandlungen bereits seit langer Zeit manipuliere, um die eigenen Interessen zu schützen. Sie fordern, dass Länder des globalen Südens mehr Gehör auf den Weltklimakonferenzen finden. Für das Ergebnis analysierte die Nichtregierungsorganisation die offiziellen teilnehmenden Zahlen des UN-Klimasekretariats. Auf der Weltklimakonferenz im vergangenen Jahr in Dubai waren 2450 Lobbyistinnen und Lobbyisten dabei. So viele wie nie seit Beginn der Gipfel.
Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA spricht sich für eine eingeschränkte Zulassung des Alzheimer-Medikaments Lecanemab in Europa aus. Im Juli hatte die EMA noch empfohlen, das Medikament nicht zuzulassen. David Beck aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Nach einer erneuten Untersuchung der Daten empfiehlt der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA nun eine Zulassung nur für die Gruppen mit dem geringsten genetischen Risiko für Gehirnblutungen, die als Nebenwirkung auftreten können. Allerdings hat die Gruppe, die dadurch ausgeschlossen ist, gleichzeitig das größte genetische Risiko, überhaupt an Alzheimer zu erkranken. Patienten, die mit Lecanemab behandelt werden, müssen zu Beginn der Therapie regelmäßig im MRT auf Gehirnblutungen untersucht werden. Außerdem soll ein kontrolliertes Zulassungsprogramm erstellt werden und der Hersteller muss ausführliches Schulungsmaterial für Patienten, Angehörige und das behandelnde Personal zur Verfügung stellen. Auch ist noch nicht geklärt, wie teuer das Medikament sein wird und ob die Kassen eine Behandlung bezahlen.
Fokus Südwest.
Rund 1000 Studierende der Unis und Hochschulen in Baden-Württemberg haben heute in Stuttgart demonstriert. Hintergrund ist der geplante Landeshaushalt. Darin sei zu wenig Geld für die Hochschulen eingeplant, sagt die Landesstudierendenvertretung. Aus Stuttgart berichtet Nicole Freiler.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Bildung klaut. Das skandierten rund 1000 Studierende auf dem Weg von der Universität zum Finanzministerium in Stuttgart. Unterstützt wurden sie von den Rektorinnen und Rektoren sowie Mitarbeitenden der Universitäten im Land. Die Studierenden und Rektoren fürchten, dass sich ihre Lage durch das neue Hochschulfinanzierungsgesetz ab 2026 verschlechtert. Mit der zukünftigen Vereinbarung sollen die Zuschüsse laut Wissenschaftsministerium jährlich um 3,5% gesteigert werden. Die Landesrektoratekonferenz hatte wegen der Inflation und gestiegenen Personalkosten eine Steigerung von 6% gefordert.
Die Staatsgalerie Stuttgart zeigt ab heute eine neue Sonderausstellung, die sich zum ersten Mal in Deutschland mit einem der erfolgreichsten Maler Venedigs um 1500 mit Vittore Carpaccio beschäftigt. Seine Popularität verdankt er seinen detailgenauen, farbenfrohen Gemälden. Silke Arning macht uns Appetit.
Seine Venedig-Ansichten gleichen modernen Wimmelbildern, auf denen sich Kaufleute, Handwerker, Seefahrer und Kirchenmänner tummeln. In vielen Details, in wertvollen Stoffen und Keramiken, in gedruckten Büchern spiegelt Carpaccio den kulturellen Reichtum der Lagunenstadt, die vom Wasser geprägt ist. Dabei zeigt er sich als fantasievoller Chronist, als humorvoller und unkonventioneller Geist, dessen Gemälde durch ungewöhnlich prächtige Farben beeindrucken. Carpaccio steht im Mittelpunkt der neuen Stuttgarter Ausstellung, die durch Werke seines berühmten venezianischen Konkurrenten Giovanni Bellini ergänzt wird.
Zu sehen ist die Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart noch bis zum 2. März 2025.
Und sonst so?
Gedichte von ChatGPT kommen besser an als Originaltexte von Shakespeare und anderen berühmten Dichtern. Das zeigt eine Studie der Universität in Pittsburgh. Gunter Laubis mit den Ergebnissen.
Die Forscher haben den Befragten 10 Gedichte vorgelegt, 5 unter anderem von Shakespeare und 5 von der KI. Mehr als die Hälfte der Menschen haben die Gedichte aber genau andersrum zugeordnet. Die KI-Gedichte haben sie für Texte von menschlichen Autoren gehalten, die Originalgedichte haben sie der KI zugeordnet. Grund dafür könnten die Einfachheit der KI-Gedichte sein, sagen die Forscher. Außerdem wurden die Texte von ChatGPT in den Kategorien Schönheit, Rhythmus und Originalität besser bewertet. Aber nur solange die Befragten nicht wussten, wer die Texte geschrieben hat. Als sie erfahren haben, dass ChatGPT die Gedichte verfasst hat, haben sie sie negativer bewertet.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.